Ja, schön, dass wir das heute hier bei euch aufführen dürfen. Besonderen Dank an das Haus 2 und den Buchladen Sputnik und alles drumherum, was das ermöglicht hat. Ich mache diese Einleitung heute das zweite Mal. Ich durfte das schon mal in Hamburg machen. Meine Rolle ist ja, bevor es losgeht, zu erklären, wie bedeutend die Texte sind, die ihr hören werdet und ihr Interpret. Und damit Hermann sich nicht langweilt, habe ich meinen Hamburger Text zu einem Drittel umgearbeitet. Ich gebe mir alle Mühe, ihn zu kränken, wie ihr gleich hören werdet. Nein, das... Der Abend möge so gelingen wie der Hamburger. Eingangs beginne ich wieder mit dem Geständnis, neidisch zu sein oder ihn zu beneiden für seine Kunst mit der Sprache, so befreundet zu sein, dass er in einer Welt, in der die Sprache den Menschen nicht gehört, wie Herbert Marcuse es nannte, beweist, wie viel mehr als bloßes Mittel der Kommunikation sie doch sein kann. Und deshalb bin ich mir auch sicher, falls nicht alle Fakultäten der brotlosen Kunst geschlossen werden, um noch mehr Platz zu schaffen für jene im Dienste des Standorts oder der Tristesse der positivistischen Soziologie, dann wird die Zahl jener, die ihre Examens und Doktorarbeiten mit Betrachtung zu Gremlitzers Werk bestreiten, unüberschaubar sein. Ob du diese Prognose als Drohung oder Trost verstehst, Hermann, das darfst du selbst entscheiden. Zumal ja, wenn meine Fantasie so richtig ins Kraut schießt, alles noch viel schlimmer kommen kann. Etwa die Benennung einer Straße nach dir zu deinem 100. Geburtstag, einschließlich einer kleinen Skulptur, zu deren Enthüllung eine leibhaftige Kultursenatorin lügte, du hättest das geistige Klima dieser Stadt maßgeblich mitgeprägt. Nein, das ist übertrieben, das droht nicht. Hamburg ist nicht Frankfurt und Hermann ist nicht, ihr wisst schon wer. Aber das Buch mit dieser Einbandfarbe von Suhrkamp gehört nicht nur aus optischen Gründen im Regal eingereiht zwischen einige der bedeutendsten Schriften fundamentaler Gesellschaftskritik. Jetzt kühle ich runter. Das war furios. Hermann Gremlitzers Arbeit und Besonderheit, speziell der zurückliegenden 29 Jahre ist, ohne in Einzelheiten zu gehen, von drei Schwerpunkten geprägt. Erstens lässt er sich nicht einreden, dass Deutschland einen Prozess der Zivilisierung durchlaufen habe, befördert durch die 68er, zahllos die Beispiele, Episoden, Beobachtungen, durch die er diesen Selbstbetrug dementiert und damit so ganz en passant jene kränkt, die Engagement und Planstelle, Selbstwertgefühl und Status an diese Zivilisierung mal geheftet haben, eben Vergangenheitsbewältigung vom Feinsten betrieben, und nun unerträglich finden, wenn man ihre Anstrengungen als Gescheiterte objektiviert. Zweitens ist er ein großer Zerstörer der Illusionen und Sentimentalitäten, die die bürgerliche Gesellschaft sich über sich selbst zurechtgelegt hat, und zwar jede bürgerliche Gesellschaft, aber kaum eine in dem Ausmaß wie die deutsche. Und drittens weiß er um die materiellen Gewalten und Notwendigkeiten, denen die Nationalökonomie eines Siegers in der Weltmarktkonkurrenz gehorchen muss, gegen alles dumme Gerede von der Dienstleistungsgesellschaft oder dem postindustriellen Zeitalter zum Beispiel, auch weil er zu recherchieren versteht und zur Not sogar Empiriker sein kann, weiß er von der Bedeutung der deutschen Automobilindustrie, also der Notwendigkeit, Schadstoff- und Verkehrstote als akzeptable Kollateralschäden einzupreisen und den kaputtesten Bedürfnissen Zucker zu geben und sie sogar Freiheitsgewinn zu nennen. So, und genau so ist der Satz, der ein großer ist, wahr und wohlbegründet und niederschmetternd zugleich, ich zitiere ihn: Das theoretisch Unhaltbare ist das praktisch Unabänderliche in der Gesellschaft, in der wir leben. Und das zu ermitteln, braucht Hermann Gremlitzer fast nichts von dem, was uns faszinieren soll und eigentlich langweilen müsste. Er braucht keine Enthüllungen, keine Geheimdokumente, keine Korruptions- oder Schmiergeldaffären, auch keine Protokolle verschwiegener Sitzungen, keinen investigativen Höchstleistungsnachweis, weil alles, was des Kritikers Material sein sollte, offen gesagt und geschrieben wird. Der Unsitte, man möchte fast sagen, dem Existenzberechtigungsnachweis des akademischen Betriebes, neue und oft nur der Verunklarung dienende Vokabeln zu erfinden, steht er gänzlich unaufgeschlossen gegenüber. Albernheiten wie Postdemokratie finden sich in diesem ganzen Buch gar nicht. Alle Diskurstheorien ignoriert er konsequent. Die Vokabel Neoliberalismus ist ihm an einer Stelle des Buches wahrscheinlich versehentlich rausgerutscht. Und der Zivilgesellschaft, also der Behauptung, es gäbe riesige gesellschaftliche Potenziale, die die herrschende Gesellschaftsordnung dadurch zur bestmöglichsten machen, weil sie Tag und Nacht die Herrschaft kontrollieren und korrigieren. Also diese Zivilgesellschaft findet in diesem Buch 5-mal Erwähnung, aber eben immer in negatorischer Absicht und zum Zwecke ihrer Denunziation. Er weiß halt, dass Kritik ihre Zerstörung erfährt, wo sie als ausgewogen daherkommt. Alle zu großen Worte, schreibt Hermann, mit Blick auf das berühmte »Es gibt kein richtiges Leben im Falschen«, alle zu großen Worte hätten eine Moral, in diesem Falle sich im Leben unter Kapitalismus nichts vorzumachen, und eine bürgerliche Nutzanwendung, in diesem Fall als Animation zum Mitmachen. Anderes großes oder vielleicht auch zu großes Wort, das Sie bestimmt auch alle kennen, lautet bekanntlich: Nur die Übertreibung ist wahr. Vergessen Sie das für heute Abend und bei der Lektüre des Buches. Oder halten Sie sich jedenfalls frei von seiner möglichen bürgerlichen Nutzanwendung, die ungefähr so lautet: Ja, das sind alles Überspitzungen. Das muss man ja einiges von abziehen. Ist ja Stilmittel des Polemikers, kennen wir ja aus dem Kabarett. Nein, Gremlitzer meint alles, was er schreibt, in vollem Ernst. Natürlich haut auch er manchmal große oder zu große Worte raus. Eines seiner schönsten lautet: Sätze, die der Leser ohne Mühe versteht, lohnen das Aufschreiben nicht. Der Anspruch, dieser Satz, den man übrigens fast mühelos verstehen kann, formuliert, ist so goldrichtig wie seine Anfeindung im Namen von Verständlichkeit für alle und linken Populismus allgegenwärtig ist. Adorno schreibt, Kunst achtet die Massen, indem sie ihnen gegenübertritt als dem, was sie sein könnten, anstatt ihnen in ihrer entwürdigten Gestalt sich anzupassen. Dies reflektierend bestehe ich also darauf, dass Hermann für die Massen oder für das Proletariat schreibt, für ein heute schwer vorstellbares, aber nicht gänzlich undenkbares zukünftiges Proletariat, das seiner entwürdigten Gestalt oder seiner, um mit Marx zu sprechen, Verächtlichkeit gewahr wird, zu hassen beginnt und zu überwinden trachtet. Solche Proleten, eine Minderheit der Klasse, die man früher Arbeiterintellektuelle nannte, gab es einmal. Und diese mühten sich nach 12-stündiger Knochenmühle gegen alle Erschöpfung mit Karl Marx in das Geheimnis von Lohn, Preis und Profit zu kommen. Dass es sie, obwohl heute empirisch nicht nachweisbar, wiedergeben könnte, ist eine unbeweisbare Hoffnung. Und Hoffnung, darauf haben sich Ernst Bloch und Adorno in ihrem berühmten Radiogespräch bekanntlich verendet. Hoffnung ist etwas ganz und gar Legitimes, ganz im Gegensatz zur Zuversicht, diesem ideologischen Monster bürgerlichen Denkens, diesem Monster für Engagierte und Freunde des Positive Thinkings. Ich bin überzeugt davon, dass man jene Arschlöcher, denen es ins Konzept passte, wenn das, was die Herrschaft aus den Massen gemacht hat und wozu sie die Massen drillt, aufs Schuldkonto der Massen verbuchen würde, dass man also diese Sausäcke unterscheiden kann von jenen Menschenfreunden, die ihre berechtigte Angst vor den Massen, zumal wenn sie sich das Volk nennen, nicht verschweigen, ohne oben und unten Drillende und Gedrillte gleichzumachen. Diese Dialektik ist eines der großen Themen Kremlitzers und dem Frevel der Zuversicht hat er sich jedenfalls in den letzten 30 Jahren kein einziges Mal schuldig gemacht. Einige große oder zu große, ach, vielleicht hat mir im Zug noch was dazu geschrieben. Im Kern geht es bei all den heute um sich greifenden Debatten um die angebliche Notwendigkeit eines linken Populismus natürlich nicht um mühelose oder mühevolle Verständlichkeit von Texten, um Kompliziertheit oder Anknüpfen an Bewusstseinszustände, Abholen von Menschen, Sorgen ernst nehmen und sowas. Es geht um Anbiederung an und Übernahme von konservativen und reaktionären Positionen. Ein ebenso schlichter, strukturell sogar positivistischer Satz von Hermann im Februarheft von konkret aus gegebenen Anlass noch einmal gedruckt lautet: Ohne Liebe zur Heimat kein Weltkrieg und keine Verbrechen gegen die Menschheit. Jeder kann den Satz verstehen und alle etablierten Linken lieben die Heimat, wetteifern oft mit den Nazis, wessen Heimatliebe inbrünstiger und herzzerreißender ist. Einige große oder zu große Worte könnten Ausgangspunkt abendfüllender, ausführlicher Debatten sein. Als Beispiel dieses aus dem Buch: Wer mehr will, als die Zeit hergibt, verursacht unnötiges Leid. Ja, zugegeben, Hermann, steckt Wahrheit drin. Aber auch eine vielleicht zu offene Flanke für bürgerliche Nutzanwendung, für bräsigen Realismus nämlich. Die Zeit oder der Entwicklungsstand der Produktivkräfte haben noch nie gesagt, wofür sie reif sind. Und ich glaube, wir stehen auf den Schultern jener, die man nach ihren Scheitern den Vorwurf des Voluntarismus und der revolutionären Ungeduld machen könnte, aber niemals sollte. Ich glaube überhaupt, dass man nie das Wort revolutionär und Geduld in einem Atemzug nennen darf. Hermann hat aus Anlass einer Festschrift zu einem runden Geburtstag von mir, in der schon mal geschrieben stand, was auf meiner Beerdigung so gesagt werden wird, sich auf das Recht des Älteren berufend ausgesprochen, dass sich zwischen uns nicht nur persönlicher Respekt, sondern Freundschaft entwickelt habe. Ich habe mich damals so sehr darüber gefreut, weil ich weiß, dass er mit Freundschaft sparsamer umgeht als die schwäbische Hausfrau mit ihrem Haushaltsgeld. Das Fundament dieser Freundschaft ist nicht die berüchtigte Übereinstimmung in allen Punkten, wie sie früher in Kommuniqués festgehalten wurde, bevor man sich umbrachte. Dafür haben wir uns auch oft genug und heftig genug und ernsthaft genug gefetzt. Sondern Fundament ist das wechselseitige Vertrauen, die Gewissheit, dass der analytische oder prognostische Irrtum, der uns immer mal wieder unterläuft, nie den Zweck hat, doch noch den Arsch an die Heizung zu kriegen und dem Konsens der Demokraten beizutreten, wie es so viele unserer ehemaligen Weggefährten taten, was einige unserer Beschädigungen, zu denen ganz bestimmt dieses ewige Misstrauen gehört, vielleicht etwas verständlicher macht. Jedenfalls werde ich seit Hermanns Enthüllung unseres persönlichen Verhältnisses viel häufiger, als er sich vorstellen kann, gefragt, wie er denn so privat ist. So menschlich gesehen. Ich bin da ziemlich wortkarg. Denn es hat Gründe, dass er in seinen Texten recht selten das Wort Ich benötigt. Umso berichtenswerter die Ausnahme, die ich in diesem Buch fand, die vom Widerspruch zwischen Erkenntnis und Emotionen handelt. Am Ende einer Reflexion über die Permanenz der Sozialisation genannten Zurichtung zur Unterwürfigkeit, der die Subalternen und speziell das Dienstpersonal ausgesetzt sind, erinnert er an Zeiten und Landstriche, in denen das nicht oder jedenfalls weniger so war und schreibt, dass sie das ewige Dienen nicht nötig hatten, weil sie mal was Besseres waren, merkt man den in der DDR aufgewachsenen Kellnern und Kellnerinnen im Speisewagen heute noch an. Und obwohl auch das ein schöner Schluss wäre, endet er hier nicht mit seiner Miniatur, sondern erst mit folgendem Satz: Und mir, den ihre Impertinenz stört, meine ganz andere Zurichtung. Das ist ein toller Schluss, ne? Großartige Wendung. Und nun ist es raus, dass weder Hermann noch alle anderen theoretischen Systemkritiker und praktischen Revolutionsmacher in jeder Sekunde ihres Lebens Erkenntnis und Emotion, objektive Notwendigkeit und subjektive Bereitschaft Wort und Tat in harmonischen Einklang bringen können. Und dass alle Biografien, die das behaupten, und alle Lieder, die das besingen, erstens nichts taugen und zweitens lügen. Nachdem das nun ausgesprochen ist, können wir uns also darauf konzentrieren, was seine politischen Positionen sind, ganz ohne zu wissen, wie er denn menschlich so ist. Und bevor es losgeht, sage ich noch, wir machen nach einer knappen Stunde eine Pause und dann gemacht. Da war noch mal eine knappe Stunde und danach stehen wir alle am Tresen und diskutieren, ob das, was er gesagt hat, stimmt oder ganz falsch war. Viel Vergnügen.